Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Game of Creativity. Heute habe ich den Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel zu Gast. In seinem Büro im Düsseldorfer Rathaus haben wir ein sehr persönliches Gespräch geführt, unter anderem über die Herausforderung des Aufwachsens als Protestant in einer katholischen Hochburg auf dem Land, den Weg über Berlin und Amerika nach Düsseldorf mit insgesamt sage und schreibe 15 Umzügen, Jenny Jürgens, das Thema Altersarmut und Alterseinsamkeit, Zeitmanagement bei einem prall gefüllten Zeitplan als Oberbürgermeister, einen typischen Tag im Amt als Chef des Konzerns Düsseldorf, wie es sich anfühlt, plötzlich auf jede Party eingeladen zu werden, Strukturwandel, Innovation und Düsseldorf als Standort für Kunst und Fotografie, moderne Mobilität und was Thomas sich für Düsseldorf wünscht. Ohne weitere Umschweife geht es jetzt in das Gespräch mit unserem, dem Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel. Viel Spaß! Also, heute habe ich einen ganz besonderen Düsseldorfer zu Gast. Thomas ist auf sehr vielen Spielfeldern unterwegs. Er ist verheiratet und hat 5 Töchter. Er ist leidenschaftlicher Läufer und Musiker. Er hat unter anderem an der Harvard University studiert. Stimmt. Sein Weg führte ihn über verschiedene politische Funktionen in der SPD, als Abteilungsleiter der Treuhandanstalt von 1998 bis 2013 in der Energiewirtschaft bei Enron und E.ON, 2013 als selbstständiger Rechtsanwalt und seit Juni 2014 in das Amt des Oberbürgermeisters der Stadt Düsseldorf, das er auch heute bekleidet. Wir sind heute hier in deinem Büro im Düsseldorfer Rathaus. Thomas, ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch.
Ganz meinerseits.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Lass uns ganz kurz in die Vergangenheit reisen. Wie hat deine Kindheit gerochen?
Also was vielleicht so ein bisschen besonders war in meiner Kindheit, ich bin ja auf dem Lande groß geworden, in Ellwangen an der Jagst. Ich weiß nicht, ob du da mal warst. Das ist
bis dato noch nicht.
Es ist ein durchaus bedeutender Ort, 1250-jährige Geschichte, sehr, sehr katholisch und sehr, sehr schwarz. Und mein Vater kam als Landgerichtsrat dorthin, als Protestant und Sozialdemokrat. Und das war natürlich ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Also, okay. Sage ich mir, ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit. Obwohl man damals tatsächlich in Ellwangen noch ein bisschen zu kämpfen hatte. Das war so ein klassisches, wie soll man sagen, so ein Diaspora-Bewusstsein, was man da hatte. Aha. So als Protestant wie als Sozialdemokrat. Ich habe mal gesagt, wer so wie ich als Sohn eines Protestanten und Sozialdemokraten in Ellwangen aufgewachsen ist, der hat eigentlich 2 Beschlüsse in seinem Leben gefasst. Erstens, ich werde nie aus der SPD austreten und ich werde nie aus der evangelischen Kirche austreten. Aber ich sage mal, okay, das Interessante also war, also ich, es war damals noch so, es gab einen katholischen Sportverein. Ich spielte damals schon gerne, oder damals noch, heute bin ich nicht mehr so gut, aber ganz gut Fußball. Und damals konnte ich als Protestant nicht Mitglied von DJK Ellwangen werden. Da gab es keinen Spielerpass für Protestanten.
Das ist ein Ding.
Und 10 Jahre später, und da merkt man, wie schnell sich das gewandelt hat, auch in Ellwangen, war meine Schwester, meine jüngste Schwester, ist etwa 10 Jahre jünger als ich, die war damals bereits Anführerin der Sternsinger. Also das heißt, also da hat sich doch in den Jahren sehr, sehr viel getan. Ich muss sagen, also wenn ich heute meinen Vater sehe, wie gesagt, in meiner Kindheit, die SPD Ellwangen war ein ziemliches Familienunternehmen, nämlich das Familienunternehmen Geisel, und da ist man nicht überall freundlich empfangen worden, wenn man da irgendwelche Broschüren verteilt hat, Handzettel und sonst was. Heute ist mein Vater eine hoch angesehene Dorfhonoratiorin in Ellwangen da. Also auch das hat sich nun wirklich ziemlich verändert. Aber es war damals in den 60er, 70er Jahren schon noch eine andere Zeit.
Okay. Und wie hat es sich dann ergeben, dass du nach Düsseldorf gezogen bist?
Naja, es war ja jetzt kein direkter Weg. Zugeben, ich habe mir nach meinem Abitur 1983 eigentlich vorgenommen, so jetzt warst du 19 Jahre auf dem Land, jetzt ist auch genug, jetzt wirst du von nun an vorzugsweise in größeren Städten leben. Das habe ich, glaube ich, auch durchgängig so gemacht. Ich habe dann in Freiburg studiert und war ein Jahr in Genf, war insgesamt über 3 Jahre in Amerika und habe dann den 90er Jahren, ich bin 1990 zum ersten Mal nach Berlin, war dann danach nochmal 2 Jahre in Amerika und habe dann ab 92 bis 2000 in Berlin gelebt und bin dann zur Ruhrgas nach Essen gegangen, lebte 3 Jahre in Essen und seit 2003 sind wir jetzt in Düsseldorf. Also von daher war es jetzt kein direkter Weg von Elwangen nach Düsseldorf, aber ich muss sagen, ich habe mal irgendwann, als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich mal aufgeschrieben, oder musste ich mal für irgendeine Behörde oder sowas aufschreiben, wo ich in den letzten Jahren gelebt habe und stellte fest, dass ich in den letzten 10 Jahren insgesamt 15 Mal umgezogen war. Und das war dann, muss ich sagen, ist natürlich sehr schön. Hier in Düsseldorf kann man wirklich sagen, da sind wir heimisch geworden, da haben wir Wurzeln geschlagen. Wir leben jetzt, also wir lebten immer schon am Dreieck, zuerst auf der Jülicher Straße, seit 2006 auf der Münsterstraße. Und ich sag mal, da haben wir auch vor zu bleiben und da können wir uns auch sehr gut vorstellen, alt zu werden.
Das hört sich doch gut an. Ja, wir sind auch ganz in der Nähe.
Wo seid ihr?
An der Roßstraße,
ah, ja,
oben am Platz der Ideen.
Ja. Ah ja, klar.
Und auf der Münsterstraße, da gehe ich mit meinem kleinen Sohnemann immer in die Münstertherme.
Das ist direkt unser Nachbar.
Ja,
wir wohnen direkt neben der Münstertherme und hatten da vorübergehend mal den Spitznamen Familie Bademantel, weil wir sommers wie winters im Bademantel da einfach. Du musst ja praktisch nur zur nächsten Haustür rein.
Und das ist ja da auch wirklich sehr bezaubernd. Ne?
Toll, super, ist ein wunderschönes Bad.
Wunderschönes ein kleiner Mann, der war ganz beeindruckt von den Kabinen, die direkt
oben sind. Genau, ist ja ein richtiges, so ein Jugendstil.
Also ja, super.
Jahrhundertwende-Bad.
Seitdem gibt es nichts anderes mehr.
Kann ich gut verstehen.
Wir haben uns ja im Jahr 2016 im Rahmen des Photo-Charity-Projektes Auf den zweiten Blick von Jenny Jürgens kennengelernt. Wie hat es sich angefühlt, damals in die Rolle eines Menschen zu schlüpfen, der von Altersarmut bedroht ist?
Ja gut, also wir wurden ja geschminkt, das war schon ein,
und das war ein ganz
irres Erlebnis, war ein Wahnsinnsprozess und das war auch, wie soll ich sagen, frappierend, wenn man auf einmal eine Vorstellung davon hat, wie man vielleicht in 30 Jahren aussieht.
Ja.
Und ich meine, es sind auch tolle Fotos entstanden da, die, also ich sage mal, das Thema Altersarmut, es waren eindrucksvolle Bilder, die natürlich ein Stück weit dieses Thema ins Bewusstsein rücken. Es war jetzt nicht so, dass ich selber von Altersarmut befallen bin, sondern ich habe ja da gewissermaßen eine Rolle gespielt.
Ganz genau.
Aber das war, insoweit haben wir da auch gerne mitgemacht. Ich meine, das Thema Altersarmut korreliert ja auch sehr, sehr stark mit Alterseinsamkeit. Also das ist, glaube ich, eines der Kernthemen, dass Partizipation gerade im Alter hängt ein Stück weit natürlich auch ab von der finanziellen Absicherung. Und deswegen habe ich das Thema Herzwerk von Jenny Jürgens von Anfang an oder seit ich darauf angesprochen wurde, immer sehr, sehr gerne unterstützt und finde es eine tolle Initiative. Das haben sie ja, war, glaube ich, jetzt 10 Jahre da, 10-Jahresfeier, da war ich auch dabei. Und ich muss wirklich sagen, was die Jenny da auf die Beine gestellt hat, ist wirklich toll und würde ich auch sagen, ich freue mich, dass Düsseldorf ja gewissermaßen der Ausgangspunkt
ist. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, das war ja auch, glaube ich, für alle Beteiligten damals ein Projekt, bei dem man unheimlich gerne zum einen mitgemacht hat, was aber auch irgendwo emotional sehr berührend war. Wenn man, also ich kann ja nur von meiner Warte aus sprechen, als ich durfte ja jedes einzelne Bild am Ende finalisieren und bearbeiten und naja, also da kommt man schon, man beschäftigt sich sehr lange damit ne? Und man sieht dann schon die Gesichtsausdrücke und auch gerade deinen Gesichtsausdruck und der von deiner Frau, das war schon, man konnte das schon erkennen, dass sie das in dem Moment auch gefühlt hat und das fand ich sehr beeindruckend.
Aber es gab auch ein schönes Bild, da haben wir ganz fröhlich geschaut und da habe ich zu meiner Frau gesagt, Mensch, super, jetzt haben wir schon ein Foto für die goldene Hochzeit.
Ja. Du hast ja heute sehr viele unterschiedliche Aufgaben und Verpflichtungen, die viel Aufmerksamkeit und Präsenz erfordern. Darf ich fragen, wie du Prioritäten setzt und deine Zeit managst?
Naja gut, also ich habe erstens mal das Glück, dass ich über kein allzu stark ausgeprägtes Schlafbedürfnis verfüge. Also ich stehe immer morgens sehr, sehr zeitig auf. Was mir wichtig ist, ich sage immer, OB ist das pralle Leben. Also ich kann mir keinen anderen Job vorstellen, der so von Vielfalt geprägt ist, wo du so ganz unterschiedliche Menschen kennenlernst, wo du ganz unterschiedlichen Situationen ausgesetzt bist, wo du auch, sag mal, emotional immer wieder mit anderen Dingen konfrontiert bist. Und also, was mir wichtig ist, ist, dass ich immer ein Stück weit vorbereitet bin auf das, was gerade ansteht. Also ja. Ich nehme mir morgens, außer dass ich die ganze Post früh morgens am Küchentisch mache, immer auch Zeit, meine ganze Tagesmappe zumindest einmal durchzulesen, um so eine Vorstellung zu machen, was erwartet dich heute. Und am Ende des Tages lasse ich auch nochmal den Tag so Revue passieren und bin dann eigentlich immer wieder sehr beglückt, was für eine tolle Chance es ist, Oberbürgermeister dieser Stadt sein zu dürfen, um eben diese, wie ich finde, ziemlich einzigartige Stadtgesellschaft in ihrer ganzen Breite kennenlernen zu können. Das ist schon toll, wenn man jetzt fragt, was sind Prioritäten? Also ich kann jetzt nicht sagen, also das Schützenfest ist weniger wichtig als die Fraktionssitzung der SPD-Fraktion oder so. Das ist, glaube ich, Quatsch. Ich glaube, eines ist ganz wichtig, dass man sich eben nicht auffressen lässt. Also ich sage immer, man kann ohne weiteres als Oberbürgermeister in Düsseldorf 24 Stunden mit Terminen voll ballern und am Schluss bleibt trotzdem nichts übrig von dir. Also man kann,
das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Durchaus auch einen ausgeprägten beschäftigungstherapeutischen Effekt kann so eine Tätigkeit haben. Also man darf über allem, also Stress ist das falsche Wort, ich sage immer, Stress findet im Kopf statt, also man darf über allen Terminen nicht die Linie verlieren. Man darf nicht vergessen, man ist ja auch mit einem bestimmten Mandat gewählt worden. Die Leute erwarten, dass du bestimmte Dinge in der Stadt umsetzt und für sie dort, wo es dir möglich ist, und als OB hat man das Glück, einen relativ großen Hebel in der Hand zu haben, eben für sie auch einen Unterschied zu machen.
Ja, da fallen mir ganz viele Folgefragen ein. Ich nehme einfach mal zwei daraus. Du hast ja vorher schon natürlich auch einen Job gehabt, der sicherlich sehr viele Eckpunkte hatte, die schon auch sehr zeitintensiv sein können. Jetzt kommst du aber in so ein Amt und ich kann mir das nur so vorstellen, aus meiner Warte, das muss ja ein Start von 0 auf 100 sein, dann sowas so neue Aufgabenfelder, alle Leute wollen irgendetwas von dir und du kommst am Anfang wahrscheinlich in so eine, wahrscheinlich auch für dich, überwältigenden Moment, wo du erstmal feststellst, oh, jetzt habe ich aber hier tatsächlich noch mal ein paar ganz andere Baustellen.
Ja, also ich muss natürlich sagen, ich habe, glaube ich, das große Glück gehabt, dass ich in meiner, Anführungszeichen, Karriere eigentlich immer sehr interessante Jobs hatte. Also ich kenne jetzt, gut, manche waren nicht ganz so toll, aber ich sage mal insgesamt, ich meine, ich war bei der Volkskammer der DDR, ich war mal ein Jahr lang beim SPD-Parteivorstand, ich war viele Jahre bei der Treuhandanstalt und ihrer Nachfolgeorganisation, weil man Enron war, auch eine interessante Erfahrung, Energiewirtschaft war wirklich toll, auch ein riesen Rad gedreht, große Volumina. Aber es war natürlich nichts, war so vielfältig wie der Job eines Oberbürgermeisters. Ich bin ja so ein bisschen, ich hatte ja vorher keine große, schon gar keine kommunalpolitische Erfahrung, sondern sie sagte, als ich gewählt war, so im ersten halben Jahr, das war eigentlich immer eine Premiere nach der anderen. Also es waren alles Dinge, die ich nie vorher gemacht habe. Und wo ich natürlich manchmal schon so ein bisschen Bammel hatte da. Also ich meine, ich habe nie große Reden geschwungen. Ich war noch nie, nicht mal jemals, sag mal, ich habe nie auf einem Parteitag geredet. Oder selbst solche Sachen, da kannte ich eigentlich nicht wirklich. Ich habe in meinem Leben viel verhandelt. Das macht mir auch heute noch Spaß. Da hast du als OB auch hin und wieder Gelegenheit dazu. Aber also wie gesagt, ich meine, Karneval, wir sind früher zum Karneval gegangen, aber das in der ersten Reihe im Sitzungskarneval. Ja, ich meine, das gehört alles dazu. Das ist alles, sag mal, Teil der Dinge, wo ich auch sagen muss, da lasse ich mich auch gerne drauf ein. Und es ist dann im, die meisten Dinge sind gut gegangen. Also ich sage mal, so einen richtigen Bock geschossen habe ich, glaube auch im ersten Jahr nicht, auch wenn... Wenn ich manchmal dachte, oh, Backe, wie kriegst du das jetzt hin? Da?
Wo kam denn der Mut her, überhaupt diesen Weg zu gehen? Also diesen Schritt als Oberbürgermeister dann?
Also ich würde mal so sagen, Also erstmal, was jetzt Mut, also was ganz wichtig ist, dass die Familie das mitmacht. Das war ja auch nicht so ganz trivial, es war ja auch für meine Familie ein neues Leben. Aber die haben das eigentlich von Anfang an unterstützt, vor allem meine Frau und meine Kinder. Was die fanden sehr charmant an der Vorstellung, dass ich OB von Düsseldorf werden wolle. Die sagten, nee, dann bleibt man ja auf jeden Fall in Düsseldorf. Es war ja vorher nicht so ganz sicher, ob ich mal irgendwo hinversetzt würde oder mich auf eine auswärtige Stelle bewerben würde. Und das meinen Kindern natürlich super gut gefällt hier, fand die die Perspektive, dass ich hier ortsfest im Rathaus sozusagen gar nicht so uncharmant. Und dann, gut, ich bin ja jetzt nicht als, ich habe ja einen gewissen beruflichen Hintergrund und ich muss sagen, ich habe auch vorher in meiner beruflichen Laufbahn immer wieder Dinge gemacht, die, wenn man mich mit 20 gefragt hätte, was hast du denn mal vor in deinem Leben, jedenfalls ausgesprochen unwahrscheinlich gewesen wäre. Also ich meine, dass ich mal in der Energiewirtschaft lande, war sicher mit 20 nicht dieser, wenn mich gefragt hat, wir hätten die sicher nicht gerade gesagt, ich würde gerne mal in großem Stil Erdgas für die Bundesrepublik Deutschland einkaufen oder sowas. Ja, oder ich würde, also hier, was ich bei der Treuhandanstalt gemacht habe, ich würde gerne die Chemieindustrie der DDR restrukturieren oder sowas. Ich meine, das wäre sicher, ich meine, Chemie war eines der wenigen Fächer in der Schule, die mir nicht allzu viel Spaß gemacht haben und die ich schnell abgewählt habe. Also
zu meinem gleichen Boot, ja.
Aber jedenfalls mit dem Hintergrund, sag mal, hatte ich so ein Stück weit das Zutrauen, dass ich sagte, du springst nicht zum ersten Mal ins kalte Wasser und bisher ist jedes Mal gut gegangen, wieso soll es diesmal nicht gut gehen?
Ja.
Und dann so ein bisschen Gottvertrauen gehört dann eigentlich auch dazu. Und also von daher muss ich sagen, mir war es jetzt nicht so furchtbar bang und ich habe immer gesagt, Gott, ich habe ja auch hart gekämpft für dieses Amt, jetzt wirst du schon nicht abkacken drin.
Sehr gut. Kannst du uns mal vielleicht ein Stück weit mit in deine Schuhe nehmen? Wie sieht so ein durchschnittlicher Tag aus und wann nimmst du dir Momente für dich?
Naja, also sehr häufig beginnt der Tag in der Tat sehr, sehr früh, irgendwann zwischen 4:30 und 5:00. Dann stehe ich auf. Mein Arbeitsplatz ist nicht, was manche Leute meinen, der Schreibtisch im Rathaus, sondern mein eigentlicher Arbeitsplatz ist der Küchentisch bei uns zu Hause. Da mache ich dann morgens die ganze Post und die ganzen Mails und diktiere vielleicht ein paar Schreiben, wenn das anfällt, und lese mir eben die Tagesmappe durch, dass ich einigermaßen vorbereitet bin.
Und dann geht's kurz in die Münstertherme.
Nee. Also ich gehe auch nicht, ich gehe unter der Woche morgens auch nicht laufen. Das wird auch manchmal so etwas irrigerweise kolportiert. Ich laufe am Wochenende gerne, am liebsten mit meiner Frau. Und unter der Woche laufe ich eigentlich immer nur, wenn ich verreist bin, weil ich dann eben keine Post dabei habe, die ich morgens machen muss.
Also etwas gewonnene Zeit, die dann.
Genau, dann ist ein bisschen gewonnene Zeit. Und dann ist, ich finde, läuferisch kann man auch, sagen wir, fremde Städte wunderbar so
klar
gewissermaßen erschließen. Nein, und dann, also wenn ich hier in Düsseldorf bin, dann der erste Termin ist eigentlich immer die Morgenlage. Da sind meine engsten Mitarbeiter dabei. Da guckt man uns so an, also erstmal, was gab es in der Post zu berichten, dann was war in den Medien, was steht so an großen Dingen an, was ist vielleicht noch überraschenderweise reingekommen. Also da guckt man gerade so, wie gesagt, dass die aktuellen Themen werden da abgearbeitet. Und dann geht es eben in rascher Folge Termine, wie gesagt, also wild durcheinander da. Also da, ich sag mal, man ist ja als Oberbürgermeister ist ja der Reiz des Amtes. Man ist ja eigentlich in einer Person, ist man auf der einen Seite der oberste Repräsentant, also quasi wie der Bundespräsident von Düsseldorf. Dann ist man Chef der Verwaltung, das ist immerhin ein mittelständisches Unternehmen mit 10.000 Leuten, also Chef der Exekutive, das, was im Bund der Bundeskanzler macht. Dann ist man Vorsitzender des Rates, also ist eben auch, sagen wir, ein zentraler Teil im Kommunalparlament. Mhm. Und dann, das vergisst man manchmal leicht, gerade in einer Stadt wie Düsseldorf, führt man natürlich auch noch einen ziemlich beachtlichen Konzern. Also ich meine, wir haben ja hier auch große Unternehmen, die Messe, der Flughafen, die Rheinbahn, die Stadtsparkasse, Wohnungsbaugesellschaft und natürlich auch die Oper und Schauspielhaus und Kunstpalast und was es alles gibt. Also Und da ist man ja überall, sagen wir zumeist in der Funktion des Aufsichtsratsvorsitzenden beispielsweise. Und da kommen natürlich in dieser Vierfachfunktion kommen natürlich ganz viele Termine zusammen, repräsentativer Art, im Bereich der Kultur, im Brauchtum, im Thema Ehrenamt. Mhm. Dann als Chef der Verwaltung haben Sie natürlich Besprechungen mit Ihren Beigeordneten, mit ihren Referenten, da wird mal eine Schule eingeweiht, ein Grundstein gelegt, also sagen wir, die gesamte Bandbreite sozusagen des öffentlichen Verwaltungshandelns, dann die Vorbereitung der Ratssitzung, die Gespräche mit den einzelnen Fraktionen, den Vertretern der Parteien im Rat, dann eben das ganze Thema Aufsichtsratssitzungen, da kommt schon sehr, sehr viel zusammen. Und das geht dann meistens abends, also nicht selten bis kurz vor Mitternacht. Also, und dass man dann, manchmal gibt es ja auch noch ein paar wichtige Dinge, die man vielleicht ganz gut bei einem vertraulichen Abendessen besprechen kann oder so. Also ich sage mal, unter der Woche ist man da schon sehr stark eingespannt. Und am Wochenende hat man eigentlich auch nicht wirklich seine Ruhe. Also so einen Tag, wo man gar nichts isst, gab es vielleicht mal einen Allerheiligen oder sowas. Also,
okay.
Oder jetzt Neujahr war, glaube ich, nur ein einziger Termin. Aber wenn man fragt, bleibt da noch irgendwie Zeit für was Privates? Also ich muss sagen, also mit meiner Frau, also es kommt manchmal durchaus vor, dass ich rufe die um 9 an. Meine Frau hat ja auch im Prinzip eine Dreifachbelastung. Also wir haben 5 Kinder, das hast du schon erwähnt. Dann ist meine Frau fulltime beschäftigt bei ThyssenKrupp, das ist im Moment auch nicht gerade der einfachste Job. Ja. Und dann ist sie auch noch, wie ich finde, eine ganz tolle First Lady sozusagen von Düsseldorf. Aber dann telefonieren wir uns abends um 8:30, 9 zusammen und sagen, Mensch, du hast wahrscheinlich auch noch nichts Gescheites gegessen, komm, treffen wir uns im Primitivo und dann lassen wir so zu zweit den Abend ausklingen. Oder ich meine, morgens, wenn meine Kinder zum Frühstück kommen. Also ich habe das große Glück, was Familie angeht, ich habe nicht furchtbar viel Zeit für meine Familie, aber ich habe die Gabe, dass wenn meine Kinder da sind, dann bin ich nicht Oberbürgermeister. Also ich kann richtig abschalten und dann eben auch sagen, so jetzt bist du Familienvater und machst was ganz anderes. Oder wenn dann auch mal familiär was Dringendes ist, wenn man 5 Kinder hat, dann hat man manchmal auch ein bisschen Sorgen, ja, oder dann laufen sie mit der Schule nicht toll, oder ist ein Kind krank oder sowas, oder dann haben die so spezielle Bedürfnisse, oder die Lotti hat ein Klaviervorspiel und kommt einen Tag vor und sagt, Papa, ich wäre total enttäuscht, wenn du nicht kämst. So, dann wird eben auch mein Termin zur Seite geräumt und dann, also
das ist schön,
da setze ich schon Prioritäten, ja. Und ich muss mal so sagen, Job ist natürlich wichtig und ich mache es mit Leidenschaft, aber
ja, man ist ja
trotzdem, man muss Mensch. Schon trennen, was ist wirklich wichtig im Leben, und das ist schon die Familie und die Kinder.
Ja. Ja, mein Sohn sagt ja immer, der Bürgermeister ist ja der Chef von Düsseldorf. Hast du es also gerade gut bestätigt. Eine Frage, die mir gerade spontan einfällt, ist, wenn du morgens dein Handy anmachst, also falls du es überhaupt ausmachst.
Mach ich nicht. Aber ich mache es immer auf lautlos.
Wäre für mich jetzt die Frage, was denkst du in dem Moment, wenn du es anmachst? Kommen dann erstmal so die... Hast du das Gefühl, dass dann erstmal da wieder 7, 8 Feuer sind, die du erstmal ausmachen musst auf diesen ganzen Baustellen? Oder das stelle ich mir also vor, das ist ja wie bei einem Unternehmer auch, wenn der so ein großes Unternehmen hat, dann hat er erstmal natürlich mit den Baustellen zu kämpfen, die die Mitarbeiter vielleicht nicht selber lösen möchten. Ne? Das passiert ja dann schon mal. Und wie ist das bei dir?
Also ich würde mir so sagen, klar, es gibt immer einen Haufen Baustellen und ich bin jetzt auch niemand, der, wie soll man sagen, versucht, Dinge auszusitzen, aber ich bin jetzt auch niemand, der am liebsten in der Rolle des Getriebenen ist. Also ich muss, also meistens eine SMS oder sowas, die lese ich meistens, wenn sie kommt. Mails lese ich einmal am Tag, also ich bin nicht dauernd an meinem Handy und guck, was ist jetzt wieder für eine Katastrophe eingegangen. Die Spiegel-Online-Nachrichten lese ich auch nicht ständig, wenn sie reinkommen, und
also ich sag mal, auch ein paar eingebaute Filter hier.
Ja, und ich glaube, es gibt Leute, also wenn wirklich was Dringendes passiert, dann gibt es auch Leute aus meiner Presseabteilung, die eben sagen, hey du, ich glaube, da musst du jetzt wirklich sehr schnell reagieren. Aber ich Es ist jetzt nicht so, dass ich morgen schon wieder so, oh, Backe da, jetzt muss ich hier und so. Also mal einigermaßen, sag mal, sein eigener Herr zu sein, einigermaßen zeitsouverän, versuche ich schon zu sein.
Also
ich bin jetzt nicht nur derjenige, der getrieben ist, aber wie gesagt, manchmal gibt es eigentlich Dinge, da kannst du jetzt nicht sagen, komm, kümmern wir uns morgen drum, das geht
ja
nicht.
Ja, also ich glaube, das interessiert einfach viele Menschen, wie so ein Job eigentlich wirklich ist. Und das hast du also ausreichend beantwortet, würde ich sagen.
Es gibt so eine schöne Geschichte von Johannes dem 23., ja, der wurde angesprochen von einem Kardinal, der ihm sagte, Heiliger Vater, seit ich den Purpur trage, zerbreche ich schier unter der Last der Verantwortung, mit der ich zu tun habe. Und dann sagt Johannes der 23. zu ihm, wissen Sie, Kardinal, als ich Papst wurde, habe ich das auch gedacht. Und dann habe ich mal in den Spiegel geguckt und mir gesagt, Johannes, nimm dich nicht so wichtig. Und ich sag mal, also man muss nicht glauben, man muss nicht glauben, dass, sag mal, das Schicksal Düsseldorfs allein an dem liegt, was ich in den nächsten 10 Minuten mache. Das ist, glaube ich, wirklich Quatsch. Also da soll man ein bisschen demütig sein. Also ich sag mal, es gibt ja so Mega-Manager, die meinen, die Welt dreht sich nicht mehr, wenn sie nicht pausenlos Entscheidungen treffen.
Ja, genau.
Umgekehrt gibt es den schönen Spruch, der Friedhof ist voller Leute, die sich für unersetzlich hielten. Und trotzdem dreht sich die Welt weiter.
Ja, das ist ein wahres Wort. Was hat dich die bisherige Arbeit in deinen unterschiedlichen Feldern gelehrt? Was war so die eine klare Lektion für dich in deinem Leben?
Naja, also, was mich die Arbeit gelehrt hat. Also, ich meine, ein Thema, wenn man Oberbürgermeister ist und Spaß an seinem Job haben will. Ich glaube, man muss zwei Eigenschaften mitnehmen. OB-Kollege, der jetzt im Ruhestand ist, hat das mal auf die schöne Formel gebracht. Man muss die Menschen mögen. Also es gibt Leute, die sind auch zum Teil sehr gute Politiker, sind wahnsinnig klug und treffen viele richtige Entscheidungen. Aber ich würde mal sagen, wenn du nicht volkstümlich bist, also wenn du sagst, es ist mir eigentlich zu viel, pausenlos mit so vielen Leuten zu reden und von jedem angesprochen zu werden oder sowas, dann bist du für den Job nicht geeignet. Dann gibt es sicher andere tolle Aufgaben, die man machen kann, aber OB sollte man dann lieber nicht sein. Und da muss ich sagen, also ich habe immer noch Spaß dran, ganz unterschiedliche Leute mich mit denen zu unterhalten und, soll man sagen, mich mir von denen Ratschläge geben zu lassen und denen vielleicht auch zu helfen, wenn ich es kann. Also das ist etwas, was mir immer noch Spaß macht und deswegen mache ich den Job sehr gerne. Und das Zweite ist vielleicht, was ich vorher so ein bisschen gesagt habe, also ich meine, man darf die Linie nicht verlieren, aber man braucht auch manchmal einen etwas längeren Atem. Also ich meine, ich bin ja Gott sei Dank Marathonläufer, von daher weiß ich, ich habe es noch jedes Mal bis zur Ziellinie geschafft, selbst wenn bei Kilometer 30 so der Mann mit dem Hammer droht, der so ungefähr. Also ja, man muss da ein bisschen, also erstmal Zutrauen haben, dass manchmal, auch wenn es schwieriger wird, da ist noch nichts verloren da und manchmal geht man halt eine extra Meile und dauert es ein bisschen länger, aber man darf sich nicht entmutigen lassen.
Das ist ein schönes Bild, das passt auf viele Situationen im Leben, glaube ich. Mhm. Und ich glaube, das vergessen viele Menschen häufig, dass man nicht jedes Problem, also in Anführungsstrichen,
nicht
sofort...
In jede Situation stehen wir vor alles oder nichts. Also da muss man einfach sagen.
Wahrscheinlich in den wenigsten.
Glaube ich auch.
Also ja. Spannend. Thema Düsseldorf als Standort für Kreativität, Kunst und Fotografie. Wie sähe Düsseldorf aus, wenn du ohne Limit wünschen dürftest?
Naja, also ich muss mal so sagen, ich würde hier nicht alt werden wollen, wenn mir die Stadt nicht schon sehr, sehr gut gefiele. Also ich glaube, in Düsseldorf hat wurde immer ziemlich viel richtig gemacht. Und zwar sowohl was kulturelle, wirtschaftliche wie städtebauliche Entwicklung angeht. Ich sage mal ganz ehrlich, ich habe neulich mal so einen Vortrag gehalten über die Wirtschaftsgeschichte Düsseldorfs. Da habe ich, das habe ich sogar eingeleitet mit dem Satz, Düsseldorf hat immer den Strukturwandel bewältigt, ohne dass man dieses Wort hier jemals in den Mund genommen hätte. Also irgendwie gehörte es zur DNA dieser Stadt, dass man, sagen wir, immer was Innovation, was wirtschaftliche Entwicklung anging, war man immer weit vorne. Man hat immer das Beste behalten von dem, was sozusagen, was man geerbt hatte, und ist hungrig geblieben, sozusagen immer wieder auch zu neuen Ufern aufzubrechen. Also ich sage mal, das, wenn man überlegt, wie man in den letzten 30, 40 Jahren da, wie man das Cluster der Informations- und Kommunikationstechnologie hier in Düsseldorf entworfen hat, vielleicht davor oder parallel dazu, sagen wir, das ganze Thema Kreativitätswirtschaft, das geht bei der Mode los, geht über die Werbung weiter, das geht aber auch, das hat auch mit Musik und Medien und auch Architektur beispielsweise zu tun. Und jetzt haben wir ja seit 5 Jahren, haben wir ja, glaube ich, durchaus auch ganz erfolgreich die Startup-Initiative gestartet. Ich sag mal, ich habe damals, als wir das mit der Startup-Woche da anfingen, habe ich ja gesagt, der wirtschaftliche Erfolg dieser Stadt, der sich nun wirklich im Prinzip seit Beginn der industriellen Revolution eigentlich zurückverfolgen lässt, ist eben in Düsseldorf nie ein Ruhekissen gewesen, auf dem man sich ausgeruht hat, sondern war immer so der Humus, auf dem sich dann auch wieder Neues entwickelt hat. Und also wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre es, dass diese Stadt dieses Bewusstsein nie verliert, dass diese Stadt immer hungrig bleibt, dass diese Stadt immer neugierig bleibt, dass sie sich nicht verleiten lässt. Die Gefahr ist immer da, wenn man sehr erfolgreich, auch wenn man, wir sind ja vergleichsweise wohlhabend, ist, dass sich dann so eine Complacency breit macht, dass die Leute sagen, komm, jetzt ist aber auch mal gut und jetzt genießen wir mal in aller Ruhe und jetzt kommen die schon wieder mit und wachsen wollen wir eigentlich auch nicht mehr und ist doch alles prima und jetzt mal ein bisschen ausruhen und so. Also das wäre, glaube ich, etwas, was dieser Stadt nicht gut täte. Also die Stadt ist auch deswegen so extrem lebenswert, weil sie eben immer diesen Appetit hatte. Der war nichts Krampfiges. Also das ist, ich würde es manchmal eher als Neugierde bezeichnen, dass man eben hungrig bleibt. Dass man eben so sagt, Mensch, komm, das testen wir mal, prüfen wir mal, vielleicht fällt uns hier noch was Interessantes ein. Und das gehört eigentlich zu dieser Stadt. Und wie gesagt, das wäre meine Hoffnung für Düsseldorf, dass dieser Spirit hier anhält.
Das ist schön. Also ich kann ja auch da wieder nur aus meiner Warte sprechen und sagen, ich bin 2002 habe ich angefangen, in Düsseldorf zu arbeiten. Mhm. Ich bin ein Kind aus dem Ruhrgebiet, aus Oberhausen. Und 2002 war für mich so Düsseldorf die große Stadt. Und im Vergleich zu Köln aber damals schon, ohne da jetzt irgendwie diese Rivalität, die gibt es bei mir gar nicht.
Bei mir auch nicht.
Ich glaube eh, dass das nur ein Märchen ist. Aber dann kam ich hier hin und Köln war für mich so unübersichtlich. Mhm. Und ich habe Düsseldorf immer schon als eine Stadt empfunden, die zwar groß ist, aber leicht zu erfassen. Mhm. Und habe mich immer gut orientieren können. Das war ein Punkt. Und dann, als ich anfing, hier zu arbeiten, das war damals in der Grabenstraße über dem Pilsener Urquell, so eine ganz, ganz kleine, alteingesessene Werbeagentur und so ein Drei-Mann-Laden. Und der Chef, der war damals schon so kurz vor der 70 und der hat mir so sein Düsseldorf gezeigt. Und das war eine ganz neue Welt, die da plötzlich kam. Und das war so schön, da so ein bisschen reinzuwachsen. Und 2006 habe ich mich entschieden, nach Düsseldorf zu ziehen. Mhm. 2005 habe ich meine heutige Frau kennengelernt.
Ja, damalige Freundin.
Genau, da habe ich ziemlich schnell den Sack zugemacht und dann gedacht, wir heiraten, wir ziehen hier nach Düsseldorf. Ja. Das war eine Entscheidung, die ich bis heute niemals in Frage gestellt hat, weil Düsseldorf immer so diesen Raum mir geboten oder uns geboten hat, wo man sich entfalten kann, wo man sich wohl, wo man dann auch mal seine Ruhe hat und wo man irgendwie zu allen Punkten entspannt hinkommen kann, wenn man in unterschiedlichsten Stadtteilen gewohnt. Und aber trotzdem immer irgendwo.
Wo wohnt er jetzt?
Das war zunächst, waren wir in Oberkassel, dann in Flingern und jetzt da an der Ulanenkaserne.
Ah ja, okay.
Und das war eine schöne Zeit, ein schöner Wandel. Und gerade mit einem Kind merken wir jetzt gerade, was hier eigentlich alles möglich ist. Und das ist wunderschön. Der Kleine wird bald 5 und entdeckt so die Stadt für sich auch. Und das ist einfach schön, hier diese Basis zu haben. Und ich glaube, auch unternehmerisch fühlen sich alle, die ich aus meinem Umfeld und aus dieser Branche, die ja sehr, sehr vielfältig ist, fühlen sich ja alle sehr wohl. Zum einen, weil das ein, wie ich finde, ein sehr spannender Kreativstandort ist für alle möglichen Bereiche. Jetzt nicht nur für die Werbung, aber auch für Kunst, Mode, Unternehmertum. Und hier trifft sich viel. Ich finde, hier ist ein wahnsinnig toller Austausch in der Stadt. Es gibt viele tolle Veranstaltungsmöglichkeiten, Netzwerkmöglichkeiten. Und was ich aber immer gemerkt habe, ist, wie offen Menschen hier sind.
Ja, ja, nee. Also ich finde, ich habe ja mal gesagt, Düsseldorf ist die Metropole im kleinstmöglichen Format.
Das ist ja
es ist auf der einen Seite, ja genau, finde ich auch, es ist auf der einen Seite, so wie du sagtest, vielleicht anders als Köln, es ist übersichtlich, also man findet sich zurecht, es ist alles irgendwie, jedenfalls in der erweiterten Innenstadt, Fußläufe oder jedenfalls mit dem Fahrrad ohne weiteres zu erreichen. Gleichzeitig ist die Stadt alles andere als provinziell. Es ist eine echte Metropole. Es ist, also ich finde ja dieser Claim, den wir da jetzt aus der Taufe gehoben haben, Nähe trifft Freiheit, eigentlich ganz gut, weil das Thema Nähe, es hat schon, die Stadt ist, hat auch irgendwie was Intimes, hat was, also man kommt schnell miteinander ins Gespräch. Das ist nicht so die totale Anonymität, wie soll man sagen, der Großstadt und Freiheit. Es ist trotzdem, wie gesagt, nicht provinziell. Es funktionieren hier ganz viele unterschiedliche Lebensentwürfe, aber in so einem sehr angenehmen Miteinander. Also es ist nichts repressiv, es ist nichts Bigottes an dieser Stadt oder sowas. Also ich finde es auch, ich finde es super angenehm, hier zu leben.
Wunderbar. Letzte Frage, bevor wir in die schnelle Q&A-Runde gehen. Was sind deine Visionen für deinen weiteren Weg, für deine Zukunft und wofür soll man sich an dich erinnern?
Naja, also ich würde gerne noch mal ein paar Jährchen Oberbürgermeister bleiben, sage ich ganz ehrlich. Und was heißt die Vision? Ich meine, es gibt ein paar Themen, wo wir die Stadt, vor allem natürlich kommunalpolitische Themen, die ich gerne noch realisieren würde. Das ist einmal das Thema moderne Mobilität, also ich sage mal, man kommt von A nach B und möglichst barrierefrei und das mit höherer Lebensqualität, als wenn die Stadt irgendwann im Verkehrskollaps des motorisierten Individualverkehrs da untergeht. Das Thema Klima ist ein ganz großes Thema. Also ich glaube, wir sollten in Düsseldorf schon den Anspruch erheben, dass wir eine Vorreiterrolle in diesem Thema spielen. Düsseldorf bringt alles mit, was uns dazu qualifizieren würde. Und sagen wir generell, und das wäre mir eigentlich auch wichtig, also wenn man fragt, woran sollte man sich erinnern, dass diese sehr vielfältige Stadt so diesen Geist des sympathischen Miteinanders behält. Also ich sag mal, als ich nach Düsseldorf kam, hing Düsseldorf und dem wie soll man sagen, dieser Meer war ich selber auf den Leim gegangen, da hat in Düsseldorf immer noch so das Image der arroganten Schickimicki Bling-Bling-Metropole.
Interessant, dass man das vorher hört, aber ja, es ist gar nicht.
Genau, so. Das muss ich auch sagen. Also ein Thema, das ist nicht weniger wichtig als Wohnungsbau und Schulbau, ist auch, dass dieser Stadt insofern Gerechtigkeit widerfährt, dass die Menschen wahrnehmen, das ist eigentlich eine sehr sympathische, auch solidarische Stadt. Ich meine, wir hatten ja in den letzten 5 Jahren auch Gelegenheit gehabt, so an ein paar Ereignissen, die wie soll man sagen, mit denen wir konfrontiert waren. Das war ELA, das war natürlich der Ansturm von Flüchtlingen in hoher Zahl, wo man zeigen konnte, diese Stadt steht wirklich zusammen, diese Stadt ist wirklich solidarisch, hier gibt es wirklich vorbildliches, ehrenamtliches Engagement und sowas macht eine Stadt sympathisch und mir wäre es ganz wichtig, dass das vielleicht auch in der allgemeinen, in der Wahrnehmung außerhalb Düsseldorfs sagen wir noch besser verankert wäre. Da. Also auch, ich sage immer, das Angenehme ist auch diese etwas augenzwinkernde rheinische, soll ich sagen, Savoir-vivre da. Also auch, ich finde ja so, Düsseldorf ist ja ein bisschen rheinisch und deswegen, es ist ja ein totaler Misnomer. Also wir sind ja nicht an der Düssel, sondern am Rhein. Im Dorf sind wir jetzt auch nicht gerade, wie wir vorher schon gesagt haben. Da, aber da kann man eben mal augenzwinkernd sagen, ja, wir sind halt Düsseldorf.
Genau. Sehr schön. Okay, zum Abschluss noch ein paar Fragen, die ich einfach stelle und du kannst mit dem antworten, was dir spontan dazu einfällt. Welche Menschen inspirieren dich aufgrund welcher Eigenschaften und Werte?
Welche?
Vielleicht hast du da ein oder zwei, die für dich so...
Naja, also mich grundsätzlich inspirieren mich Menschen, die, sag mal, intrinsisch motiviert, sag mal, selber mehr geben, als sie von anderen erwarten.
Wunderbar. Was würdest du deinem jüngeren Ich aus heutiger Sicht mit auf den Weg geben? So dem 20-, 25-jährigen Thomas.
Erstens kommt es oft anders und zweitens, als man denkt.
Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor einigen Jahren?
Zigaretten beispielsweise. Ich rauche, Gott, das war die größte Leistung meines Lebens, mir das Rauchen abgewöhnt zu haben.
Als Marathon war
das? Nein, ich hab viel, viel geraucht früher, bis zum Jahr 2001.
Okay.
Und dann, wozu kann ich heute...
Ja, das ist doch schon mal ein wichtiges Ereignis.
Ja.
Also, da kenne ich ganz, ganz viele andere, die haben das noch nicht hingekriegt.
Ich muss auch sagen, oder wenn mich einer fragt, trinkt nur eine mit, kann ich auch heute leichter Nein sagen.
Welche Eigenschaften hast du in deinem Leben entwickelt, über die du dich besonders freust?
Na, ich glaube,
also, wo du nicht Freude empfindest.
Nein, wo ich... Also ich glaube, was ich wirklich entwickelt habe, ist die Fähigkeit zum Glücklichsein.
Also, interessant.
Nee, das ist, da steckt dahinter, das hat meine Mutter, die lebt schon seit 14 Jahren nicht mehr, aber die hat mal den schönen Satz geprägt, zum Glücklichsein gehören eigentlich zwei Dinge. Erstens die Befähigung zum Glücklichsein und das Glück. Und nach meinem Dafürhalten gibt es wahrscheinlich mehr Menschen, die Glück haben, als die, die eben die Befähigung haben, glücklich zu sein. Also das, was der Amerikaner Sense of Appreciation nennt. Also dass man eben auch sagen kann, Mensch, du bist ein glücklicher Mensch. Auch wenn es gibt kein Himmelreich auf Erden, es läuft nie alles 100% perfekt, aber eigentlich zu sagen...
Mensch, so dieses also, Thema Dankbarkeit
für das, was ist. Genau, Dankbarkeit, Wertschätzung. Also ich glaube, das ist etwas, was mir in den letzten Jahren, ich erzähle jetzt nicht alles aus meiner Biografie, aber manchmal ist auch gut, wenn nicht alles so toll läuft, weil man dann eigentlich umso mehr Wertschätzung dafür hat, dass Dinge gut laufen.
Finde ich einen ganz, ganz wichtigen Satz. Welches Buch hast du am häufigsten verschenkt und warum?
Den Bildband von Düsseldorf natürlich. Den kriegt immer jeder Generalkonsul, der mich besucht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich mag es auch. Ich mag es eigentlich immer noch gerne. Das ist ein schönes Buch, das eigentlich auch so die Vielfalt Düsseldorfs darstellt. Das ist wirklich öfters viel Historie drin. Und eben auch sehr viel, ziemlich spektakuläre, moderne Architektur. Und ich sag mal, das also ein schönes Buch über Düsseldorf.
Okay.
Ich habe es mir ja meistens geschenkt, deswegen.
Gibt es denn ein Buch, was du gelesen hast, was sehr richtungsweisend für dich war, vielleicht. Für dein Leben.
Hm. Naja, also ich bin ein Bekenner, also Politik als Beruf von Max Weber.
Das habe ich jetzt noch nicht gelesen,
aber, doch, aber das werde mir mal anschauen. Also Politik als Beruf, das ist, da werden die wesentlichen Eigenschaften von Politikern oder die Politiker haben sollten, eigentlich gut beschrieben.
Interessant. Was war deine beste oder lohnendste Investition in Geld, Zeit oder andere?
Also ich würde sagen, dass ich meiner Frau den Hof gemacht habe, natürlich.
Die Antwort geht durch. Was sind deine drei Lieblings-Apps auf deinem Smartphone?
Oh, Backe.
Hast du ein Smartphone?
Ich habe ein Smartphone. Also Gott, was mache ich denn? Also Lieblings-App, also ich meine, ich muss zugeben, ich habe jetzt ganz wenig so Gimmicks drauf. Ich habe die Rheinbahn-App drauf. Ich habe die, jetzt muss ich mir überlegen, was schlage ich denn da immer wieder auf? Doch, die Wetter-App. Mhm. Die Wetter-App, die gucke ich ziemlich oft.
Ja, gerade als Läufer nicht unwichtig. Ne?
Und also doch, ich gucke jeden Morgen auf die Wetter-App. Die habe ich auch mit ziemlich vielen Destinationen. Und ich gucke sehr oft auf Google Maps. Weil ich bin so ein bisschen ein Geografie-Fanatiker da. Also ich kenne mich immer ganz gerne aus und
mein Google Maps ist ja auch so etwas ziemlich Faszinierendem geworden.
Ist toll.
Da alles mitmachen kann,
ist super. Und ich muss wirklich sagen, es ist, also gerade wenn man, also ich finde jetzt zu Stadtplanung oder Stadtentwicklung gehört ja immer eigentlich auch die Gesamtschau. Und das ist schon ziemlich genial, dass man das so auf einer App da hat, auf dem Handy.
Ja. Was macht dich glücklich? Wir hatten das Thema Glück gerade.
Ach, also ich sag mal, was mich glücklich macht, ist, wenn ich nach Hause komme und dann sagt meine Theresa, Papa, wie schön, dass du da bist. Und die ist auch so ein bisschen anhänglich, die springt einem dann auf den Arm und ist jetzt auch schon 8 Jahre alt, also so arg lang werde ich das jetzt auch nicht mehr haben, da, aber nein, ich will jetzt nicht, es sind jetzt manchmal gar nicht so die exaltierten Momente, sondern
das sind so die Themen,
wo ich einfach sage, ich bin doch einfach ein glücklicher Mensch. Also ich meine, ich sage, was mich glücklich macht, ist, ich bin gesund und munter, ich habe eine tolle Frau, ich habe 5 gesunde Kinder, ich glaube an lieben Gott, was bist du doch eigentlich, bist du doch alles, was dich glücklich macht.
Wunderbar. Worauf dürfen wir uns freuen? Woran arbeitest du gerade?
Ich habe schon fertig. Da. Ich habe so ein kleines Anekdotenbuch über Düsseldorf geschrieben.
Cool.
Kommt nächste Woche raus.
Spannend, alles klar. Gibt es etwas, was meine Hörer für dich tun können?
Na, ich sag mal, mich wählen am 13. September beispielsweise.
Sollte doch machbar sein.
Nein, aber ich sag mal, nein. Also es gibt so viele Punkte, wo man sich in Düsseldorf engagieren kann und wo es, glaube ich, erfahrungsgemäß auch Spaß macht, sich zu engagieren. Und ich meine, du hast vorher Herzwerk von Jenny Jürgens, also ich finde immer, da ging es um das Thema Altersarmut, Alterseinsamkeit. Es gibt den Gute-Nacht-Bus, es gibt, und manchmal, ich glaube, das Wertvollste, aber das man vielleicht auch wirklich mit dem größten Gewinn verschenken kann, ist Zeit, dass man sich einfach Zeit nimmt, für mal andere zuzuhören. Menschen zuzuhören und einfach Zuwendung. Ich sag mal, das ist immer das Wichtigste. Also wir bleiben eine liebenswerte Stadt, wenn dieses Miteinander funktioniert. Und wie gesagt, das Schönste an meinem Beruf ist, dass man so ganz unterschiedliche Menschen kennenlernt. Und es ist wahnsinnig bereichernd. Es ist nicht so toll, wenn man immer nur unter seinesgleichen ist. Klar, weil jeder hat seinen Freundeskreis und gleich gesellt sich gern. Aber hier diese Stadt in ihrer Vielfalt zu erleben. Und jeder hat in irgendeiner Weise auch die Gelegenheit dazu. Das würde ich jedem wünschen, dass er sich diese Gelegenheit gibt.
Ich frage üblicherweise zum Ende immer, wie man den Gesprächspartner erreichen kann, wo man ihn trifft. Das ist bei dir sicherlich.
Also morgens ab halb fünf bei Heimspielen von Fortuna Düsseldorf in der Merkur-Spielarena. Immer wieder ganz gern auch bei der DEG im ISS-Dom. Nicht selten auch mit meiner Frau beim Paar Spaghetti im Primitivo.
Perfekt. Lieber Thomas, ja? Vielen lieben Dank für deine Zeit und für das offene Gespräch. Hat mich sehr gefreut, dass wir uns da heute zusammensetzen konnten. Ganz herzlichen Dank.
Herzlichen Dank für deine Zeit. Ich freue mich sehr darüber, dass du heute bei dieser Episode von Game of Creativity dabei warst. Mir ist jedoch aufgefallen, dass viele Leute alle Episoden hören, aber noch kein Abo und keine Bewertung bei Apple Podcasts dagelassen haben, beziehungsweise noch nicht all ihren Freunden erzählt haben, dass dieser Podcast sehr, sehr wertvoll ist. Ich sehe das. Quatsch, kleiner Spaß. Also, habt einen schönen Tag und nicht vergessen, Anfang zu machen, denn nicht gemacht haben wir alle schon oft genug. Das war der Jan.